unser Anfang, geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier beim Lindenfest am Sonntag ex Audi. Wenn ich nach oben schaue, werden wir es dieses Jahr hoffentlich ein bisschen besser haben als letztes Jahr. Das heißt, ich kann meine Predigt zu Ende halten. Letztes Jahr, wenn ihr euch erinnert, hat es ja fürchterlich geplattert, dass man nichts mehr gehört hat und dass uns das Wasser hier über den Platz gelaufen ist. Schaut dieses Jahr besser aus. Schön, dass ihr da seid. Alle Jahre wieder. Mit der Gitarre. Hier im Festzelt. Auch in dem Jahr, in dem in unmittelbarer Nachbarschaft ja, ein Großereignis stattfindet, nämlich der Unterfränkische Kirchentag mit dem Landesbischof als Festprediger. Ich habe ihm schon gesagt, wir in Ischersdorf lassen das Lindenfest nicht ausfallen, sondern wer nicht zu ihm kommen will, der kann nach Ischersdorf kommen. Und dann hat er gemeint, naja, er wird auf jeden Fall von Rückheim rüber einen Gruß zu uns schicken und ich schicke jetzt einen Gruß rüber nach Rügheim. Den hört er zwar jetzt akustisch nicht, aber überall da, wo Menschen im gemeinsamen Gebet und im Hören auf Gottes Wort verbunden sind, da gibt es eben eine Verbindung, ob man sich akustisch hört oder nicht. Wir wünschen denen in Rügheim Gottes Segen für ihren Gottesdienst und ihre anschließende Feier und uns wünschen wir das Gleiche. Ich möchte Sie jetzt einladen, obwohl ich mit dem Lied einen Tag zu spät bin. Wir haben ja den 1. Juni, dass wir trotzdem den Mai nochmal besingen, weil der Mai ist immer so der Monat des Aufbruchs. Und selbst wenn er jetzt gerade mal 10 Stunden und 7 Minuten rum ist, können wir ihn nochmal erklingen lassen. Wie lieblich ist der Mai?
Thank you.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und die Erde gemacht hat.
Wir wollen miteinander Gottesdienst feiern. Nicht nur den Gottesdienst, sondern auch die Zeit danach, über Mittag hinein, den ganzen Sonntag hindurch. Aber wir bringen halt auch mit, was uns oftmals die Feierlaune eintrübt. Die Erfahrungen, die wir machen, die das Leben beschweren. Die Gespräche, die wir führen, die nicht zu dem Ergebnis führen, das wir uns erhoffen. Die Kränkungen, die wir austeilen, aber auch die, die wir erleiden. Und all das, was uns am Feiern hindert, das dürfen wir in Gottes Hände legen, wenn wir ihn bitten mit den Worten des Zöllners am Tor: Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Und der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt. Er hat seinen eingeborenen Sohn für unsere Sünde in den Tod gegeben und um seinetwillen uns verziehen. Er hat allen, die an seinen Namen glauben, Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden und ihnen seinen Heiligen Geist verheißen. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen. Ich möchte Sie einladen, dass wir gemeinsam den 27. Psalm im Wechsel beten. Und nachdem wir jetzt ganz gut verteilt sind, würde ich sagen, fangen die Frauen an mit dem linken und die Männer mit dem rechts eingerückten.
Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen?
Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang.
Zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten.
Denn er trägt mich in seiner Hütte zur höchsten Zeit. Er wirkt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf seinen Felsen.
Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich.
Mein Herz schlägt.
Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht.
Denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht, und du nimmst mich von mir ab, Gott mein Heil.
Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf.
Ich traue mir aber doch, dass ich
Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Amen. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, vor dir sind alle Menschen gleich. Bei dir gibt es keine Sonderplätze. Du bevorzugst nicht die einen und lässt die anderen zurück. Du hast uns Menschen geschaffen und uns deine Würde verliehen, damit wir einander lieben und achten und indem wir dies tun, dir die Ehre geben. Zu einer solchen Herzenshaltung wollest du uns helfen durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich muss hier immer ein bisschen vorsichtig gehen. Gerade merkt, da ist ein Brett, wenn ich da zu schwungvoll drauf gehe, dann hupft der Altar. Wir wollen das Evangelium für den heutigen Sonntag hören. so wie es bei Johannes im 15. und 16. Kapitel aufgeschrieben ist. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Wenn der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Das habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht abfallt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Gefallen damit. Und das werden sie darum tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Aber dies habe ich zu euch geredet, damit, wenn ihre Stunde kommen wird, ihr daran denkt, dass ich's euch gesagt habe. Zu Anfang aber habe ich es euch nicht gesagt, denn ich war bei euch. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir, Christus. So lasst uns nun gemeinsam und in Einheit mit der ganzen Christenheit auf dieser Welt unseren Glauben an den dreieinigen Gott bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Einen Sonntag vor Pfingsten, einen Sonntag, bevor damals die ersten Christen, die Jünger Jesu, mit dem Heiligen Geist beschenkt wurden, blicken wir nach vorn und bitten um seine Gegenwart und um sein Kommen, so wie damals auch heute in unserer Wirklichkeit. Komm, Heiliger Geist.
Kraft, die uns verbindet und Leben schafft.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, 4 Verse aus dem 8. Kapitel des Römerbriefs sind heute Morgen unsere biblischen Begleiter. Auch sie befassen sich mit der Wirkung und dem Warten und dem sich verlassen auf den Heiligen Geist. Das heißt dort im 8. Kapitel, Verse 26 bis 30, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Liebe Schwestern und Brüder, ein kleiner halber Satz in diesem ersten Vers ist der Punkt, wo man im ersten Moment hängen bleibt. Denn wir wissen nicht, wie wir und was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Eine ähnliche Frage hatten die Jünger ja schon Jesus selber gestellt. Herr, wie sollen wir beten? Und er hat ihnen eigentlich eine sehr offene Antwort gegeben. Er hat gesagt, eigentlich könnt ihr beten, wie oder was ihr wollt, aber beginnt mit den Worten, Vater unser im Himmel. Dann hat er ihnen das Vater unser gegeben. Und so haben sich im Lauf der Jahrhunderte doch die verschiedensten Möglichkeiten und Traditionen, wie man beten kann, herauskristallisiert. So eine der ältesten ist das sogenannte Psalmodieren. Wir waren jetzt ein paar Tage in Urlaub und sind da an der Mosel entlang, von einer Kirche zur anderen, von einem Kloster zum anderen. Und gerade da in den Klöstern mit den Tageszeitengebeten und den festen Formen und den gesungenen Psalmen, da schwingt etwas ganz Besonderes mit. Gleichzeitig, wenn man auf der einen Seite sagt, in diesem Wiederholen über die Jahrhunderte hinweg, da entsteht etwas, was eine Verbindung zwischen Gott und Mensch sein kann in dieser Art des Betens, in der Gleichförmigkeit und in der Wiederholung. Genauso kann man aber auch sagen, naja, man läuft aber dann ganz schnell Gefahr, ins Plappern zu geraten. Wo sind die eigenen Gedanken? Wo sind die eigenen Problemfelder, die eigenen Wünsche und Hoffnungen, die man vor Gott bringen will? Geht denn das mit so fest vorgegebenen Formulierungen? Oder erzielt man die Aufmerksamkeit des Herrgott ein bisschen besser, wenn man ihm seine direkte Situation schildert und das mit eigenen Worten tut, mit eigenem Zagen und Zögern oder mit eigener Begeisterung? Auch das eine Art, wie wir beten können. Es gibt auch die Möglichkeit, meditativ, in der Stille, ohne Worte, einfach in Bildern versuchen, mit Gott in Kontakt zu treten. Es gibt, glaube ich, noch 1000 verschiedene Möglichkeiten. Angefangen vom Kindergebet, müde bin ich, geh zur Ruhe. Oder beim Tischgebet, komm Herr Jesus, sei du unser Gast. Beten geht auf vielfältige Weise. Nur, kommt es denn auch an? Da gibt es wieder die eine Geschichte, so im klösterlichen Leben, da sagt man, beten kann man eigentlich gar nicht genug. Und deswegen 3 bis 4 Mal täglich in fester Form. Dann gibt es aber auch, und das hat mir ein Studienfreund erzählt, der in seiner Kindheit öfters in Österreich war und in der Nachbarschaft dieses Ferienhäuschens wohnte eine alte Frau, der man nachsagte, dass der liebe Gott ganz besonders auf sie hört. Und die hat immer gesagt, wenn man sie gefragt hat, wie machst denn du das? Hat gesagt, weißt, ich überlege mir ganz genau, womit ich den Herrgott belästige. So Kleinigkeiten, die lasse ich vor ihm weg. Ich komme bloß, wenn es wichtig ist, zu ihm. Auch das eine Möglichkeit. Nur, kommt's an, wird's gehört. Und da gibt uns gerade der erste Vers unseres Predigttextes tatsächlich eine Antwort. Weil wir ja eigentlich gar nicht genau wissen und es nicht wissen können, wie wir zu einem ganz direkten Draht zu Gott kommen, deswegen haben wir die Gabe des Heiligen Geistes. Deswegen hat uns Jesus ihn geschickt, dass er uns mit unseren Wünschen, unseren Hoffnungen, unseren Gaben, unseren Stärken und Schwächen vor Gott vertritt. Dass dieser Geist Gottes dafür sorgt, dass unser Beten, ganz egal wie es stattfindet, von Gott gehört wird und damit auch, wie es so schön heißt, niemals unter der Decke stecken bleibt. Wichtig ist es, und da geht es mit dem zweiten Vers weiter, wichtig ist, wo unsere Seele hin ausgerichtet ist. Da gibt es einen, eben diesen Geist, den Tröster, der die Herzen erforscht. Der weiß, was aus des Herzens Grund und Tiefe heraus gesprochen, gebetet, gedacht, gefühlt wird und der es auf seine Weise vor Gott bringt. Und der sozusagen auch ein guter Vermittler sein kann zwischen den Anliegen, die wir Menschen haben und dem, was Gott mit uns und unserem Leben vorhat. Das wisst ihr ja selber, dass das nicht immer auf den ersten Blick so zusammenzubringen ist. Sonst wäre der liebe Gott ja auch nicht mehr als ein Wunschautomat, wo man oben einen Euro reinwirft und unten seinen Wunsch Erfüllung rauskriegt. Gehört ein Stück Gottvertrauen dazu. Sich darauf einlassen. Eben nicht in seinem Beten und Bitten mit dem, was man selber möchte, so an Gott heranzutreten, dass man, wenn es dann nicht so eintritt, sich enttäuscht zurückzieht, sondern dass da ganz tief im Herzen so eine gehörige Portion Vertrauen da ist, die sagt, am Ende weiß der Herrgott schon besser als ich selber, was für mich gut ist. Auch da hilft uns Paulus, wenn er schreibt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und dann kommt noch so ein Nachsatz, der manchmal gar nicht so einfach ist, nämlich denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das wissen wir ja auch. Wenn man zu gewissen Aufgaben oder Verantwortlichkeiten gerufen wird und dann diesen Ruf annimmt und berufen ist, dann hat man besondere Verantwortung. Das erkennt man zum Beispiel im deutschen Vereinswesen. Wie viele Vereine gibt es, wo man so ein bisschen reinguckt, wo es ganz, ganz schwierig ist, jemanden zu finden, der die Verantwortung übernimmt. Aber wenn er sie dann übernimmt, dann hat er gleich die ganze Last zu tragen. Und viele andere lehnen sich zurück. So ist es bei Gott nicht. Er beruft Menschen auf unterschiedliche Weise. Und zwar jeden Einzelnen von uns zunächst einmal ganz einfach durch die Taufe. Da ist dieses Band geknüpft zwischen ihm und uns Menschen. Da haben unsere Eltern, die Paten, den Ruf gehört und wahrgenommen, den Gott für uns Menschen hat. Und dann ist es unsere Sache, was wir im Laufe unseres Lebens aus dieser ganz besonderen Berufung machen. Ob wir diese gehörige Portion Gottvertrauen in unserem Herzen entwickeln, ob wir mit dem, wie wir reden, wie wir denken, wie wir fühlen und handeln, uns auch für das einsetzen, was Gott sich für die Menschheit insgesamt vorstellt. Und ob wir mit der nötigen und gesunden Portion Zufriedenheit, nicht Selbstzufriedenheit, sondern Zufriedenheit mit dem, was Gott uns schenkt, unser Leben gestalten. Wenn Sie das so in sich spüren, dann wissen Sie ganz genau, Sie sind nach Gottes Ratschluss berufen. Aber wozu sind wir berufen? Gott sei Dank nicht zum Vereinsvorsitzenden. Manchmal vielleicht schon, aber das ist eine andere Art der Berufung. Sondern er hat durch diese besondere Berufung uns ausersehen und vorherbestimmt, dass wir gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Gut, das ist auch ein Teil unseres Christseins, dass wir Jesus Christus nachfolgen. Das, was er seinen Jüngern mitgegeben hat, auch für uns versuchen zu leben. Wir wissen aber, dass dieses Nachfolgen und Gleichsein seine Grenzen hat. Wir sagen zwar oft, jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen, jeder von uns muss sein Kreuz auf sich nehmen, aber gleichzeitig so weit gehen, wie es Jesus für uns gegangen ist, wollen, können und brauchen wir auch nicht. Da hilft uns der Paulus nämlich auch an dieser Stelle. Er sagt nämlich, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, nicht gleich sein sollten seinem Sohn. Ein Bild gibt viel von uns preis. Angefangen vom Passbild. Seit einigen Jahren nach spezieller Norm zu machen, nicht mal lächeln darf man mehr. Ein Bild zeigt etwas von uns, aber es zeigt uns nicht ganz. Es zeigt ein Gesicht, das eine Stimmung ausdrücken kann. Es zeigt die äußeren Merkmale. Aber wie es innen ausschaut, kann ein Foto nur bedingt zeigen. Und genauso wie eben ein Bild nur ein Abbild, ein Spiegelbild von etwas Wirklichem ist, ist unsere Nachfolge auch nicht geknüpft an das genaue Danachleben des Lebens Jesu, sondern dass wir uns an diesem Bild, das er uns vermittelt hat, orientieren. Ihr lest es vielleicht manchmal so in der Zeitung oder man sieht es im Fernsehen, dass gerade in der Passionszeit auf den Philippinen manche wirklich das Kreuz auf sich nehmen und sich an ein Kreuz nageln lassen und meinen damit, dass sie dem Herrgott damit einen besonderen Dienst erweisen. Da habe ich doch meine Zweifel. Die haben das dann nicht ganz verstanden. Dem Bild sind wir gleich geworden seines Sohnes, dass er, der der Erstgeborene ist, unser Bruder vor Gott ist. Wie sollen wir beten? Und warum? Warum eigentlich? Wir sollen es und wir dürfen es, weil Gott sich unserer Sorgen annimmt. Weil jeder einzelne von uns dem himmlischen Vater wichtig ist. Weil er uns die Last des Lebens nicht allein tragen lässt, sondern weil er uns so annimmt, wie wir sind. Mit unserer Ungeduld, mit unserem Temperament, mit unserem Fröhlichsein, aber auch mit unserem Traurigsein, mit unseren Zweifeln, aber auch mit unserem Vertrauen. Der letzte Vers, der macht das deutlich. Gott ist, der die Menschen beruft und durch die Berufung auch gerecht macht. Ihnen einen Teil der Verantwortung für ihr Leben von den Schultern nimmt und sagt, so wie du bist, so liebe ich dich. Über deine Stärken und über deine Fröhlichkeit und Freundlichkeit freue ich mich. Und über die Schattenseiten in deiner Seele, da schaue ich liebevoll und gnädig hin, nicht drüber hinweg, aber ich verzeihe dir's. Und das ist die Wirkung, denke ich, des Heiligen Geistes, dass es bei uns so in der Seele ankommen kann, dass wir bei allem, was wir tun oder nicht tun, Gottes geliebte Kinder sind und dass er uns, jede Einzelne und jeden Einzelnen, vor Gott vertritt. Das heißt, so ähnlich wie bei manchen Ärzten, wo man eine Ziffernkarte zieht und wer die niedrigere Nummer hat, der ist schneller dran. Vor Gott gibt es keinen solchen Automaten, sondern der Geist sorgt dafür, dass wir alle ein Ticket mit einer Eins drauf haben, dass wir sofort gehört werden. Desgleichen, schreibt Paulus, hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Der Geist selbst vertritt uns vor Gott. Er vertritt uns, die wir die Heiligen sind, deren Leben durch Gottes Liebe und Gottes Gnade heil geworden ist. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und diesmal hat er von oben auch nicht mitgeredet, sondern mich ausreden lassen. Ist auch nicht schlecht, ne? Nun jauchzt dem Herrn alle Welt. Lieber himmlischer Vater, Wir wollen dir danken für all deine Treue in unserem Leben. Danken für den Frieden in unserem Land, für alle Menschen, die für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung deiner Schöpfung arbeiten. Wir bitten dich ganz besonders für die Menschen, die in den Krisenregionen und Kriegsgebieten dieser Erde leben, dass du den Mächtigen hilfst, Auswege zu finden aus dem Teufelskreis von Hass und Gewalt. Gib allen, die verzweifelt sind, deinen Hoffnungsstrahl von jenem ewigen Licht deines Friedens, das alle Dunkelheit überstrahlt. Wir bitten dich für alle Menschen mit ihren drängenden Fragen, dass sie Antworten finden auf die Fragen ihres Lebens. Segne unsere Kirchen und Gemeinden. Segne deine Kirche weltweit und gib allen Christen Mut zum Bekenntnis und die Freude dazu, deinen Namen zu bezeugen. Wir bitten dich auch für all die Menschen, die Trost brauchen oder Zuspruch, weil sie krank sind oder sich verlassen fühlen, weil sie eine Enttäuschung zu verkraften haben oder um einen lieben Menschen trauern. Sende du ihnen den Tröster, den Heiligen Geist, der sie in alle Wahrheit leitet. Und schließlich bitten wir dich auch für uns selbst. Sei du auch uns Trost, Kraft und Orientierung auf unserem Weg durch die Zeit. Nimm von uns alle Angst und Furcht. Stärke unser Vertrauen und hilf unserem Glauben auf zu immer wieder neuen Erfahrungen mit dir. Dafür loben wir dich in alle Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
So wollen wir diesen Gottesdienst beschließen und uns alle, uns Anwesende, alle, die unserem Herzen nahe sind, all die Geschwister, die jetzt auch Gottesdienst feiern, ob es drüben in Rügheim oder in anderen Kirchengemeinden ist, wir wollen uns alle unter den Segen des dreieinigen Gottes stellen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Und jetzt wünsche ich euch noch ein wunderschönes Lindenfest. Das brausende Orgelnachspiel müssen wir uns jetzt vorstellen. Ach ja, die Abkündigungen habe ich vergessen, mache ich jetzt noch schnell hinterher. Dankeschön für die Gaben im letzten Gottesdienst. Am 18. Mai, das war der Gottesdienst zur Aufstellung der Stele, waren im Klingelbeutel 60 Euro eingelegt. In der Kollekte, die für die Kirchenmusik in Bayern bestimmt war, waren es 20. Herzlichen Dank dafür. Heute Klingelbeutel, alles eigene Gemeinde. Und herzliche Einladung zum nächsten Gottesdienst, nicht erst in 14 Tagen, sondern am Pfingstmontag zur gewohnten Zeit um 10 Uhr, dann wieder im gewohnten Ort in der Kirche.